Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Schnaps Reboot, unserem neuen Podcast, der sich im Wesentlichen um das Unternehmerische hinter Leonhard Korn, einer Spirituosen-Brand, kümmert. Und in der ersten Staffel tatsächlich geht es ums Scheitern, also um die Fehler, die wir gemacht haben und was man vor allen Dingen daraus lernen kann und wie man sowas vielleicht vermeiden kann. Und heute haben wir die Folge Schnaps und Nische. Und dazu hatte ich sehr, sehr coole Gäste heute zu Gast. Und zwar die Jungs Michael und Niklas von Oken Edelbrand, einem Schnaps aus Eicheln. Also ich habe noch nie an einer Eichel gelutscht oder eine Eichel gegessen. Das heißt, ich weiß gar nicht, was das genau ist. Und das ist halt wirklich eine sehr, sehr starke Nische, gerade auch in unserem Premium-Spirituosen-Bereich. Und sie kommen hier gar nicht weit weg von Leonhard Korn, also aus Sittensen. Und wir haben einfach ein sehr, sehr nettes, cooles und auch sehr ehrliches Gespräch geführt über die Challenges, die uns da so vereinen und wie wir beide unterschiedliche Wege gefunden haben, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Folge von Schnaps Reboot mit den Jungs von Oken Edelbrand und Leonhard Korn. Okay, dann Jungs, herzlich willkommen. Oken Edelbrand bei uns im Podcast. Heute geht es ja ums Thema Nische. Im Allgemeinen, aber mal gucken, wo sich unser Gespräch noch hinentwickelt. Damit unsere Zuhörer oder Zuschauer, wer es auf YouTube sieht, einmal weiß, wer ihr seid. Eine ganz, ganz kurze Vorstellung, noch nicht die Firma, sondern nur privat. Wer seid ihr? Wer bist du? Alter, Wohnort, was auch immer, dass wir es einmal einordnen können.
Ja, ich fange mal an. Ich bin Niklas, seit diesem Jahr mit einer 4 vorne im Alter. Ich will da nicht weiter drüber sprechen. Wir kommen aus Sittensen, wo dann auch am Ende Oken sitzt und sind auch beide im Prinzip vollkommene Quereinsteiger. Ne? Also wir kommen jetzt nicht aus einer altbekannten Brennerei-Dynastie. Und wir kommen beide quasi aus komplett anderen Branchen. Ich habe davor, war ich in der Unternehmensberatung, habe irgendwie Banken in Europa erklärt, wie man Kreditrisiken managt. Und irgendwann kam dann so der Punkt, wo wir gesagt haben, Mensch, das ist auch eigentlich auch eine coole Idee und sind dann rüber geswitcht.
Ja, moin. Cool, dass wir hier sind. Michi, mein Name, auch 40 Jahre alt mittlerweile, mit Niklas seit der Schulzeit eng befreundet. Ich habe vorher, also wie Niklas sagte, kompletter Quereinstieg, was wir jetzt machen, unserer Firma. Ich habe ein Ingenieurbüro geleitet, ein Maschinenbau-Ingenieurbüro für die Stadt Hamburg und habe mich da um Hochwasserschutz, betriebliche Infrastruktur und ähnliches Hamburger Hafen.
Cool. Das heißt, uns vereint der Jahrgang 86.
Ja,
cool.
Wir sind so in der Nähe 85.
85, 86 und uns vereint, dass wir Schnaps machen. Ganz kurz, ich habe euch das erste und eigentlich einzige Mal in diesem Designer-Outlet Soltau kennengelernt.
Ja.
Das war vor 3 Jahren, zwei, drei Jahren oder sowas. Da ging es, glaube ich, nur darum, dass das Designer-Outlet wollte irgendwie so ein Event machen und wir waren dann da auch.
Ja.
War jetzt nicht so erfolgreich. Wart ihr da?
Ja, wir waren auch da.
Ja?
Ja.
Und war erfolgreich.
Ja, nee, war okay. Also der Location entsprechend war es gut. Ja. Also wurde gut angenommen, aber es ist natürlich jetzt nicht eine Spirituosenmesse oder so. Ne? Das muss man halt in Relation sehen.
Genau. Und natürlich, also ab dem Tag bin ich euch auch auf Instagram gefolgt und hat das immer so ein bisschen mitbekommen, was ihr so macht. Aber ich glaube, wir wollen ja heute ein ganz kleines Stück über Nische sprechen. Also Nische im Allgemeinen sagt man ja immer, das ist das Einzige, wo man als Unternehmen Erfolg haben kann. Wenn du dich auf irgendetwas spezialisierst, konzentrierst, Spezialist wirst, dort die Probleme löst, die da entstehen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir aber auch schon eine weitere Gemeinsamkeit festgestellt. Ja. Und zwar, wir haben ja alle gar keinen Schnaps-Hintergrund. Bedeutet, wir sind alle Quereinsteiger, gehen in eine Nische rein und sind da vielleicht selber genauso wenig Experte wie der Konsument am Anfang, zumindest. Man entwickelt sich da rein. Aber es geht mir ja so allgemein darum, findet ihr, also es ist ja sehr logisch, dass wir nicht wie Mitsubishi Autos, Klimaanlagen und so weiter, also so Massenprodukte in irgendeiner Form machen, sondern dass es wirklich darum geht, eine Nische zu besetzen. Jetzt ist es so, eine Nische ist dann wahrscheinlich vor allem attraktiv, wenn man in der Nische ein Problem löst, was existiert, wo ich jetzt mal unterstellen würde, dass keiner von uns eine extreme Problemlösung für ein existierendes Problem darstellt.
Genau.
Und eine Nische ist dann besonders attraktiv, wenn wenig Wettbewerb herrscht. im Spirituosenmarkt, das ist ja schon größer als eine Nische, aber im Markt der Spirituosen, da haben wir natürlich hart umkämpft. Also wirklich hart umkämpften Wettbewerb. Ja. Ich finde es einfach krass, wie groß die Auswahl alleine in klassischen Supermärkten oder sonst was ist.
Vor einem Regal stehst oder was weiß ich, in irgendeinem Supermarkt, das ist halt riesig tatsächlich, ne? Wenn du als Kunde davor stehst, du hast da 2-3 Meter hohe Regale, 5 Meter Länge, manchmal noch länger oder sowas, du hast einfach eine riesen Auswahl an
Spirituosen. Ja. Genau, und eigentlich ist das ja so ein Burggraben für einen Neueintritt. Also wenn man jetzt gründet, ne? Also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich habe mich nicht hingesetzt und habe ein großes DIN A3-Blatt genommen und habe eine Marktanalyse gemacht und mir angeguckt, wie viele Leute sind da und sonst was. Ja. Irgendwie hatten wir ein geiles Produkt, eine geile Idee und haben dann versucht, einen Markt dafür zu finden. So,
ja. Das war jeder, gebe ich dir völlig recht, jeder sagt, du brauchst die zündende Idee, das, was es noch nicht gibt. Ja, du besetzt eine Nische oder findest eine Nische und dann sagen alle, ey geil, das gibt es noch nicht, mach dich damit selbstständig, das ist es. Weißt du? Und wenn man da schon anfängt, Fahren verloren.
Vorher war. Ich musste gerade die Kamera einstellen. Aber genau das ist ja der Punkt, dass wir keine Probleme lösen, dass wir einen Markt definieren, nachdem wir ein Produkt fertig haben.
Nicht genau, da wollte ich drauf hinaus, ne? Deswegen, weil du hast die geile Idee, ja, alle sagen, ey, das gibt es noch nicht, mach das. Das ist ja so der Ursprung, wo die Leute herkommen. Du brauchst die Idee und dann machst du selbstständig und dann läuft das. Und genau das ist es. Wir hatten eine Idee, Zuspruch aller Seiten. Und ein fertiges Produkt, gehen damit an den Markt und kennen diesen Markt rein. Wir haben keine Markenentwicklung gemacht. Genau das, was du vorher sagtest. Da diese ganzen Punkte fehlen halt eigentlich.
Mhm. Ne? Genau. Und für mich ist es halt eben genauso wie bei Craft Beer oder sowas. Das gibt fast mehr Craft Beer als normales Bier. Und gibt da ja auch teilweise in den Supermärkten und die bedienen noch nicht mal jede Marke, die es gibt, eine Auswahl, die einfach krass ist. Und eigentlich sind das zwei Aspekte, die total dagegen sprechen, in diesen Markt reinzugehen. Jetzt sind wir beide drin gelandet. Wir als Leonhard Korn haben ja schon unser Geständnis abgelegt und gesagt, so wie wir es gemacht haben, auch wenn wir da jetzt heute drüber sprechen, was vielleicht auch ganz gut lief, auch wenn es eine Fuck-Up-Staffel ist, aber wir haben unser Learning jetzt Ende des letzten Jahres gezogen und gesagt, also wir können da gar nicht bestehen ohne fremde Hilfe mehr. Ja. Also diese klassische coolen Schnaps-Stories, die es so gibt, wie die Geschichte von Verporten oder wie die Geschichte von Asbach Uralt oder wo die bootstrapped als Familie Unterberg, Jägermeister, Schnaps überall hinbringen und damit durchstarten und sich zu Recht auf die Schultern klopfen können und sagen, wir haben das ohne Hilfe und ganz alleine und das Produkt hat überzeugt und so. Das habe ich immer gehofft, dass uns das gelingt. Also ich hatte immer dieses große Ziel, dass die Nische, in der wir uns bewegen, wenn wir den Markt runterbrechen, also Spirituosenmarkt, dann Korn als Unterkategorie des Marktes und dann die Nische Premium-Korn.
Ja.
Das war ja das, wo wir uns bewegt haben und eigentlich, oder bewegen. Und eigentlich ist das ziemlich cool definiert, weil in dem Premium-Korn-Bereich wenig Wettbewerb ist. Wir haben jetzt nach 5, 6, 7 Jahren auch festgestellt, warum. Aber es ist halt per se, würde man sagen, ist eigentlich eine gute Voraussetzung. Und eigentlich müsste es einfach sein. Als kleines Unternehmen bist du nicht darauf angewiesen, die Monsterumsätze zu fahren, sondern du hast halt in deiner Nische immer die Möglichkeit, über einen etwas höheren Preis und weil du auch klein bist und viel mehr Strukturkosten hast, dass du kannst es lohnend machen mit verhältnismäßig wenig Absatz versus einem Verporten oder so.
Ja, klar.
Was wir unterschätzt haben, ist, dass wir unsere Nische nochmal runtergebrochen hatten und gesagt haben, von der Strategie her sind wir eine regionale Marke.
Ja.
Weil das ist das, was die Leute wahrscheinlich am meisten überzeugt, ist, wenn wir eine Geschichte erzählen können, aus der Region, für die Region, die Leute.
Du kaufst uns immer ein Gefühl, eine Geschichte, einen direkten Ansprechpartner mit dahinter, tatsächlich ein Gesicht.
Richtig, und die und es führt zu so einer zu so einem Moment, wo dann auch, wenn du irgendwann mal eine Region verlässt, Leute so das Gefühl haben, ey, ich war aber von Anfang an dabei. Also ich bin hier First Mover und so weiter. Und das es gibt eine hohe Identifikation mit der regionalen Marke, weil du bist ja auch präsent. Also ich habe keine Ahnung, ob die Gründer, Geschäftsführer, die Familien von diesen großen Schnapsbrands, die es geschafft haben, mit ihren Kunden im direkten Kontakt stehen. Ich glaube nicht. Also das ist halt eben, vermute ich, kann mich eines Besseren belehren. Aber das ist ja eigentlich der große Vorteil. Wir haben den großen Fehler gemacht, dass wir nicht rechtzeitig den Absprung gefunden haben. Mhm. Das heißt, wir waren so intensiv mit diesem Markt und mit diesem regionalen Markt, also mit dem Landkreis Harburg, und davon reden wir. Wir reden hier wirklich nur vom, und dann auch noch nicht mal vom Ganzen, also von Rosengarten, Seevetal, also es sind irgendwie so 3-4 Landkreise aus dem Landkreis Harburg, die für uns den Markt ausgemacht haben.
Aber so stellt man sich das ja am Anfang vielleicht auch vor.
Aber die Schwierigkeit, ich glaube, für uns beide ist ja, und das ist auch das Thema Nische, ne? Die Schwierigkeit ist, Leute leben ja und kaufen nach ihrer Lebenserfahrung. Was ja auch okay ist, mache ich auch so, ne? Das ist die Schwierigkeit ist natürlich, wenn du jetzt gerade in so einem großen Regal stehst, wie wir das anfangs gesagt hatten, dann ist die Schwierigkeit natürlich, ich muss irgendeinen Anker haben, an dem ich mich orientieren kann. Und was ist der Anker? Ich kaufe halt das, was ich kenne, und ich denke auch in den Kategorien, die ich kenne. Wie gesagt, das mache ich genauso. Und da hast du natürlich die Schwierigkeit, wenn du jetzt ein Premium-Korn bist, Leute kennen dich, also die Kategorie Premium-Korn ist nichts, was breit bekannt ist, sondern die Leute kennen, da haben so die Erinnerung, Korn hier, Zeltfete, damals, sowieso ist Korn ja tendenziell was eher auf Norddeutschland im weitesten Sinne, ein bisschen NRW und so, beschränkt ist. Und bei uns ist es das Gleiche, ne? Wir fallen ja aus allen Kategorien raus. Leute denken, sie wollen jetzt einen Whisky, sie wollen Rum. Du hast ja gar nicht die Chance, alles zu probieren. Du hast gar nicht die Chance, nach deinem Geschmack auszuwählen, sondern du wählst halt aus nach dem, was du kennst. Mhm. Und da ist halt die, also klar ist die Nische, also ich finde, die Chance in einer Nische ist, du kannst was komplett Neues schaffen, wo du sagst, da habe ich wenig Konkurrenz. Ja, wir haben ja im Prinzip für unser Produkt im direkten Sinne gar keine Konkurrenz. Mhm. Aber du konkurrierst halt mit existierenden Mustern und existierenden Erfahrungswerten. Und das aufzubrechen, das ist halt die große Schwierigkeit, ne? Und das ist das, was ja unsere Hauptchallenge eigentlich ist. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass es so Verbraucherschutzgesetze gibt, die im Prinzip regeln, du darfst dich nicht irgendwo an bekannte Muster ranhängen. Das heißt, wir haben jetzt ein Getränk, das schmeckt wie Whisky, aber ich darf das nicht bewerben mit, das schmeckt wie Whisky, weil dann eigne ich mir quasi den Whisky an, ohne dass das quasi...
Mhm. Ne? Das ist tatsächlich...
Also, und das macht es halt nochmal schwieriger, weil ich könnte im Prinzip dem Kunden erklären, in seinen Mustern, was ich ihnen bieten kann und warum das noch geiler ist als das, was er hat. Aber ich darf das nicht, weil ich dann im Prinzip, weil die Muster, also die Kategorien von den Spirituosen im Prinzip rechtlich geschützt sind. Es gibt gute Argumente dafür. Ich sage ja gar nicht, dass es per se falsch ist. Ich sage nur, das ist eine Hauptchallenge, aus dieser Nische rauszukommen, weil es ist ja nicht was, also ich würde schon sagen, unser Geschmack ist irgendwie extrem einzigartig und ist jetzt so in der Form nicht vergleichbar. Aber du brauchst ja immer einen Anker, an den du das festmachst. Das ist immer sofort die Frage, es wird bei euch sicherlich auch sein, ja, in welche Richtung geht das oder wie schmeckt denn das oder wieso ist das anders?
Wir haben immer das Thema
Wodka.
Du musst
es ja irgendwie
vergleichen.
Ja. Genau. Und du hast zumindest noch an der Stelle den kleinen Vorteil, dass du zumindest Korn können Leute einordnen, da deine Challenge ist, die ordnen das falsch ein.
Ja.
Ne? Das ist deine Hauptchallenge und bei uns ist halt die Challenge,
was
ich habe gar keinen Anker, weil die Leute das sich überhaupt nicht vorstellen.
Das ist halt immer die.
Aber das ist ja eine gute Überleitung, weil in einer Nische hast du meistens das Problem, dass du dir einen coolen Bereich ausgesucht hast, in dem du aktiv sein möchtest, aber egal welche Nische das ist, du hast erstmal eine Monster-Aufklärungsarbeit zu leisten und zu erklären, was du tust.
Ja.
Das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil was ist euer Basisprodukt? Ihr müsst es nämlich jetzt, ihr müsst jetzt aber auch euch vorstellen. Wir sind schon irgendwie,
wir müssen Werbung machen.
Bei 30 Minuten. Also, was macht ihr?
Also, was wir machen, unser Grundprodukt ist, dass wir Eicheln nehmen. Ja. Niedersächsische Stieleicheln. Und die maischen wir ein und stellen daraus einen klaren Brand her. Alles, was aus der Destille kommt, kennst du, ist im Anfang erstmal klar. Ja, der ist dann auf 40%. Und Niklas sagte das gerade. Also, ich weiß nicht, wir sagen es jetzt einfach. Er geht in die Richtung, muss sich in eine Kategorie packen und vergleichen, da es keine Kategorie dafür gibt. Geht er so ein bisschen Richtung milder Grappa, milder Obstler. Das heißt, wir kriegen wirklich fruchtige Aromen aus diesen Eicheln heraus, Destille. Mhm. Und auf dessen Grundprodukt machen wir dann zwei Varianten. Wir haben dann eine holzgelagerte Variante, dass wir ihn halt nach der Destillation Fässer bräuchten, die miteinander verschneiden, um auf dasselbe Produkt zu kommen, weil wir nicht nachfärben wollen. Mhm. Zwei Brände, 40%. Und dann haben wir auf der Basis von unserem Grundprodukt nochmal einen Likör hergestellt, weil die Nachfrage einfach da war nach einem Likör.
Immer. Da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber Okay, das heißt also im Wesentlichen macht ihr ein Alkohol aus Eicheln,
ja.
Was es nicht gibt. Also das, ja, ja. Also das habe ich damals in Soltau auch gedacht, so okay, das ist richtig speziell, weil das hat bestimmt schon mal irgendwo jemand gemacht, aber
hat das bestimmt schon mal jemand.
Genau, aber das ist ja wirklich eine ganz neue Sache. Aber wenn ich eure Internetseite lese, seid ihr vor uns gegründet. Also ihr seid irgendwie 2019, habt ihr das Ding hochgefahren, weil das nebenberuflich wahrscheinlich noch Hobby und
also
so.
Also streng genommen war es eigentlich ein Hobby, ne? Also Nebenberuf ist schon viel zu viel. Also es war im Prinzip ein Hobby. Wir haben einfach gedacht, wir hatten diese Idee, wir haben das einfach mal ausprobiert und dann haben wir und du hast natürlich am Anfang, das ist das, was du auch schon meintest, du hast am Anfang so diese Idee, ich habe was Neues, das ist geil. Das findet jeder geil. Aber das ist, so funktioniert das halt nicht, ne? Wie gesagt, aus diesen Mustern heraus, Leute, wenn du denen das erklärst, dann finden Leute das spannend, wenn sie das probieren, dann kaufen sie das, aber es ist jetzt kein Selbstläufer und das war halt für Hobby, also für so, ich mache von Zeit zu Zeit mal was, aber ich stecke da jetzt nicht so viel Zeit rein, das hat einfach nicht funktioniert und dann haben wir irgendwann, also es gab dann trotzdem immer wieder noch Anfragen und Leute, die das geil fanden und wieder auf uns zugekommen sind, aber wir haben halt nicht so strukturierte Energie reingesteckt, sondern das war wirklich so nebenbei und immer mal wieder kam was. Und für Hobby war es auch okay, aber es war jetzt nicht so, dass wir das strukturiert angegangen sind. Da haben wir auch sehr viel Nachgang betrachtet, sehr viel Zeit und Momentum im Prinzip verschwendet. Das hätten wir wahrscheinlich deutlich effizienter machen können, wenn wir gesagt hätten, okay, 2019, wir ziehen das jetzt wirklich voll durch und machen das. Ne? Das haben wir leider verschlafen oder beziehungsweise wir hatten ja auch gute Jobs, in denen wir auch zufrieden waren. Es war jetzt kein Zwangmoment. Und dann irgendwann kam halt der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das hat so irgendwie keinen Mehrwert. Erstens ist es von der Arbeit, wird es immer mehr, weil trotzdem Sachen reinkommen. Das ist irgendwie für Hobby dann mit nicht nur 9-to-5-Job und mit Kindern und so weiter, ist es dann irgendwann zu viel. Und auf der anderen Seite, also als Hobby macht es keinen Sinn. Und auf der anderen Seite, wenn wir es jetzt wirklich was daraus machen wollen, dann müssen wir das auch wirklich strukturiert machen und nicht nur so ein Larifari nebenbei.
Okay, bedeutet aber, ihr habt 2019 gegründet, habt das erstmal wahrscheinlich klassisch Online-Shop und so 2-3 Dealer irgendwie aufgezogen und so. Und wie lange hat das dann gedauert, bis ihr gesagt habt, wir gehen all in, weil das als Info, das habt ihr mir im Vorgespräch erzählt, ihr seid voll berufstätig in Oken-Edelbrand.
Ja.
Zwei Typen. Ja, also das sind zwei Menschen.
Zwei Menschen, zwei Haushalte mit Kind und Kegelhaus und dran dahinter, ja, mittlerweile. Und um da noch einmal vielleicht die Kurve zu schlagen. Wir haben vor dir gegründet, definitiv. Niklas sagte, dass wir es voll hobbymäßig gemacht haben. Da bin ich aber auch blauäugig rangegangen am Anfang, denn, so wie du sagtest, wir haben ein Produkt, was niemand hat. Wir haben die Nische gefunden, es macht kein anderer, wir haben keine Konkurrenz. Und meine Blauäugigkeit war, Niklas war da schon so ein bisschen weiter, wir haben ein geiles Produkt, die Leute kommen auf uns zu. Ja, wir haben was Neues. Ja, wir werden auffallen, wir müssen einen Artikel schreiben in einer Fachzeitschrift und alle werden sagen, das ist neu, das ist geil. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um zu merken, dass es nicht so ist.
Verstehe. Ja. Okay, aber das heißt, wann habt ihr diese Entscheidung getroffen, zu sagen, das ist mir als Hobby viel zu teuer, was wir hier gerade machen oder viel zu zeitaufwendig?
Also Ende 23 war, glaube ich, so die Realisation.
4 Jahre war es wirklich.
Deswegen meine ich, wir haben da einfach viel zu viel Momentum und also in Nachgang, ne, man ist hinterher immer schlauer, ne, aber wir haben da einfach viel zu lange so rumgedaddelt. Das war halt so, man hat sich alle paar Wochen oder so mal getroffen, oder wenn ein Event war oder so, dann hat man sich da vorher drum gekümmert und so. Aber jetzt nicht so, wir machen wirklich eine Struktur. Wir überlegen uns, wie wollen wir eigentlich den Markt angehen? Wie knackt man so einen Markt eigentlich, ne, mit all den Herausforderungen, die wir besprochen haben?
Was ist man überhaupt?
Das haben wir alles verpennt. Beziehungsweise, das haben wir gar nicht so als Notwendigkeit gesehen, weil wir irgendwie noch so, ja, man hat ja auch noch andere Sachen und so weiter. Und dann Ende 23 war, glaube ich, so der Punkt, wo wir gesagt haben, so, also das hat so keinen Zweck. Also erstens nimmt es trotzdem an Arbeit zu und gleichzeitig hat es aber nicht genügend Momentum, dass man sagt, man macht da was Sinnvolles draus. Und die Kombination ist irgendwie tödlich. Und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir was ändern. Und dann dauert das natürlich noch ein bisschen, hat das ein bisschen gedauert, bis man sagt, okay, jetzt bin ich auch so weit, dass ich das umswitchen kann. Dann musst du ja noch aus deinem bestehenden Job raus, du musst das vielleicht noch mit deiner Familie klären und so weiter, ob das auch okay ist, weil es ist klar, gleich am Anfang kannst du dein altes Gehalt sicherlich nicht
auch am Ende
reinbringen, auch am Ende vielleicht noch nicht. Genau. Und von daher, das hat dann noch ein Weilchen gedauert. Ich bin dann Mitte 24, bin ich tatsächlich Vollzeit schon reingegangen und Michael ist dann kurze Zeit später dann danach gefolgt.
Also
das
hat
heißt,
sie eigentlich
lange.
24
ja, 25, so angefangen
25,
gegeben.
25 würde ich sagen, hat das so.
25 sind wir es eigentlich ernsthaft.
Genau. Und das ist ja jetzt dann wirklich noch eine kurze Zeit, also
ja,
ein Jahr.
Ja.
Okay, und wie hat sich für euch jetzt so das letzte Jahr, wo ihr aktiv beide Vollzeit drin wart, zu der Zeit vorher verändert? Also die Blauäugigkeit fliegt weg, weil man plötzlich so ein bisschen was checkt, wie dieser Markt funktioniert und so weiter und so fort. Jetzt sage ich das ganz ehrlich, ohne quasi euch zu nahe zu treten. Ich habe jetzt nicht viel mitbekommen von dem Produkt. Also ich glaube, das, was wir ja ein bisschen gemacht haben, wir waren schon sehr laut. Also hier in der Region, egal wie die Meinung über das Produkt und über die Marke ist, aber kennen tun sie schon ziemlich viele, weil wir halt sehr, sehr aktiv waren, sind, in vor allen Dingen in den Events und so weiter und so fort. Von euch hat man jetzt nicht wahnsinnig viel mitbekommen. Man hat mal mitbekommen bei Instagram, ihr wart auf einer Messe und so weiter und so fort. Man hat eine Sache auch mitbekommen, die wir ja noch nie gemacht haben, dass man Anzeigen von euch sieht. Also das wird mir zumindest ausgespielt, anscheinend bin ich Zielgruppe, dass man die Anzeigen sieht. Man hat auch bei Instagram gesehen, ihr habt schon ziemlich viele verschiedene Sachen mal so versucht. Also auch dieses tatsächlich wünschenswerte, aufklärende, was sind Fuselöle und keine Ahnung. Ne? Also all diese Geschichten.
Hast gut gestalkt. Stark.
Das kommt jetzt aus meiner Marketingperspektive.
Ja.
Man sieht, dass euer Instagram-Kanal sich noch irgendwie in einer Richtung vielen Testens bewegt und noch nicht so sein Target erreicht hat.
Ich würde sogar noch kritischer rangehen, dass unser Instagram-Kanal schon bespielt wird, aber nicht aktiv von uns.
Und nicht strukturiert.
Und nicht strukturiert tatsächlich.
Okay, aber euer Konzept ist, zumindest habe ich das so verstanden gehabt, ihr seid ja gar nicht fokussiert auf Sittensinn und Umgebung.
Ja, wir sind nicht.
Sondern ihr seid ja.
Genau, also
nicht so vielleicht laut.
Nur ganz kurz zur Einordnung. Wir sind nicht so regional laut. Wir sind aber schon, wir schalten ja schon, also das, was du dann immer zwischendurch als Anzeigen siehst, das ist im Prinzip im Moment unser Kernfokus. Ne? Also gar nicht so dieses organische Instagram, das müssen wir zeitnah nachziehen, da machen wir uns auch Gedanken drüber, so ist nicht. Aber da haben wir jetzt erstmal ein paar so Testballons immer mal gehabt. Aber jetzt, wie du schon sagst, das ist nicht der Hauptaufbau. Also wir sehen uns jetzt nicht als Personenmarke, Influencer, etwas überspitzt, sondern der Hauptbekanntheitstreiber, der funktioniert tatsächlich eher über das Anzeigenschalten.
Also ihr schaltet eine Anzeige und ihr verkauft das Produkt.
Ja.
Der Typ geht aber nicht zu Instagram und folgt euch dann, sondern der...
Teilweise. Also wir haben tatsächlich einen signifikanten Teil der Follower, die jetzt raufkommen, die kommen tatsächlich dann über die Werbeanzeigen. Und deswegen ist es dann natürlich umso wichtiger, die jetzt perspektivisch dann auch wirklich zu bespielen.
Okay.
Aber der Verkauf an sich geht erstmal nicht über organisches Material, sondern eben über die Anzeigen.
Und so prozentual, also würdet ihr sagen, ihr macht dann so 70% Umsatz im Onlineshop und den Rest dann über so Edekas und keine Ahnung, oder?
Also tatsächlich, wir haben so drei Standbeine, wobei man sagen muss, die haben unterschiedliche, langfristig unterschiedliche Wertigkeiten. Ne? Wir haben den Online-Verkauf, der ist jetzt schon der absolute Großteil, also seit 25, ne? Vorher war das nicht so. Dann haben wir im Prinzip Thema Veranstaltung, also wir versuchen relativ viel dann, oder? Aber wir versuchen gezielt auch auf Veranstaltungen zu gehen, hauptsächlich im Bereich Norddeutschland, wobei ich jetzt Berlin ganz dreist nochmal mit zu Norddeutschland mitzähle, also dem nördlichen Bereich von Deutschland. Und wir waren jetzt auch mal dann auf einer Messe in der Nähe von Frankfurt oder so, aber das ist jetzt nicht der Kernfokus. Das ist für uns, macht jetzt nicht so viel Sinn, jetzt ständig in München oder Stuttgart über Messen zu tingeln, ne? Einfach weil der Aufwand ist überproportional höher. Aber uns wird schon auch auf den Messen sehr stark gespiegelt und das bestärkt im Prinzip an der Stelle auch unsere Strategie. Die Leute, die an unseren Stand kommen, selbst in Frankfurt, kommen dann Leute an den Stand und haben gesagt, ich habe eure Werbung gesehen, finde ich eigentlich ganz geil. Ich habe es mir jetzt online nicht gekauft, aber kann ich das mal bei euch probieren? Also das erreicht schon die richtige Zielgruppe, ne? Also innerhalb der Bubble so Spirituosen interessierte Leute, die bereit sind, auch eine Premium-Spirituose im Prinzip zu kaufen, da sind wir schon auf den Messen so, dass wir einen immer größeren Anteil auch auf den Veranstaltungen haben. Leute, die aktiv zukommen und gesagt haben, hey, ich habe jetzt schon mehrfach eure Werbung gesehen, finde ich mega interessant, habe es bisher noch nicht gekauft, aber jetzt, wo ihr hier seid, möchte ich euch gerne mal kennenlernen, ne? Also die Werbung kommt schon an der richtigen Ecke an. Insofern an der Stelle sind wir schon laut in einer Bubble, aber eben nicht so, dass das so konzentriert ist, ne? Also es ist
also selbst in unserem Hometown oder was weiß ich, Sittensinn, kennt uns nicht jeder tatsächlich, weil wir halt nicht laut aus der Region, wir haben auch keinen Verkaufsladen oder ähnliches, wir sind Produzenten, wir machen alles selber und produzieren auch selber. Wir wachsen halt nicht aus unserer Home-Bubble Sittensinn oder aus dem Town heraus und wir werden überall bekannt und haben jetzt das Szenegetränk, was jetzt auf hier Schützenfest auf einmal getrunken wird oder wir aktiv Veranstaltungen machen. Sondern, wie Niklas sagte, hauptsächlich überregional, online, dass wir da halt quasi unterwegs sind.
Aber in dem Kontext hätte ich fast eine Gegenfrage zu dir. Du hast ja, weil du gesagt hast, laut, ne? Du hast ja auch sehr viel so Thema Veranstaltung noch gemacht, wo du dann auch in so, sagen wir, sehr durchdachten Konzept, sag ich mal, sagst du, wenn ich eine Veranstaltung mache, dann ist das eine Leonard Korn-Veranstaltung und dann repräsentiere ich die Marke nicht nur über eine Schnapsflasche, die irgendwo am Rand steht, sondern über ein ganzheitliches Konzept, dass Leute es auch in Erinnerung behalten und auch wiedererkennen. Mhm. Was glaubst du jetzt für den, du hattest ja jetzt am Anfang so einen regionalen Ansatz, meinst du hättest im Prinzip für den reinen Vertrieb Leonard Korn, hättest du den gleichen Erfolg gehabt, wenn du keine Veranstaltung gemacht hättest? Also wenn du jetzt allein fokussiert hättest auf Korn, wäre das Gleiche gewesen oder waren die Veranstaltungen, also jetzt nicht nicht jetzt quasi, ob deine Veranstaltung, was du damit umsetzt und so fährst, das meine ich nicht, sondern inwiefern die Veranstaltungen für dich auch ein sehr effizientes Mittel waren, um im Prinzip Leonard Korn als Produkt
langfristig. Ja, das weiß ich nicht. Also leider gibt es da ja keine, also das Problem ist, dass diese Veranstaltungen, die ja wirklich sehr beliebt geworden sind, weil sie halt einfach eine ganz klare Zielgruppe ansprechen, ne? Und einfach ein schönes Look and Feel und eine gute Zeit und so weiter.
Ich freue mich da sofort, sehen wir diese Veranstaltung. Da haben wir oder ich halt auch drauf geschaut, wo ich so dachte, so ey, das macht der Typ richtig, ne? Oder das machst du richtig, Entschuldigung. Ne?
Ja, alles gut.
War so von weiter weg, wo ich so dachte, es hat Wiedererkennungswert und ich bin jetzt nicht der große Korntrinker oder auch kein Wodka-Trinker, aber auf so einer Veranstaltung würde ich, alten Zeiten willen, bin ich da mit Niklas, würde ich Niklas irgendwie an die Hand nehmen und sagen, ey, wir trinken jetzt einen Cola Korn oder, also, jetzt mal, ne, der alten Zeiten willen. Ne?
Genau.
Dieses Gefühl.
Und also ich, leider kann man die Frage nicht so ganz klar beantworten, denn wir als Marke haben nur in dieser Region gespielt und haben die Events nur in unserer Region gemacht.
Ja.
Das heißt, wir haben die gleichen Leute angesprochen und eigentlich unseren Flaschenabsatz durch die Events ein bisschen kannibalisiert.
Ja.
Weil warum sollst du dir jetzt eine Flasche Leonhard Korn kaufen, wenn du sie am Wochenende
cool auf die
trinken gehen kannst? Genau, richtig. Und deswegen hat sich das so ziemlich vermischt. Und es ist auch nicht so, dass ein Stadtfest Winsen in Winsen dazu führt, dass danach Famila und sonst wer enorme Nachfrage hätten.
Ja. Hast du das am Anfang gedacht?
Gehofft.
Okay.
Also ich dachte,
auch meinen.
Ja, ich dachte halt, Winsen ist schon so weit weg vom Landkreis Harburg, das ist ja schon Ausland. Das heißt, wenn wir da unterwegs sind, dann sprechen wir plötzlich ganz neue Leute an. Machst du die Party auf und siehst genau die gleichen Leute, die sind halt einfach von Rosengarten dahin gefahren. Und die kaufen ja nicht bei Famila dann in Winsen die Flaschen ein oder so. Also ich glaube, oder man kann es vielleicht auch anders beantworten, wir waren ja auch auf der Kieler Woche, also eine ganze Woche mit dem Trailer, wir waren in Hamburg, Hafengeburtstag und so.
Ja.
Kein einziger Händler in Kiel hat uns bemerkt, wurde auf uns angesprochen und hat dann das Produkt aufgenommen. Also diese Kombination aus ein geiles Event, verkauft Flaschen im Handel, ist ausgeschlossen. Was passiert, ist, dass viele, viele, viele Online-Bestellungen reinkommen, an den Abenden noch selbst. Ja. Also wenn die, keine Ahnung, das ist genau das Gleiche, was ihr auch eben gesagt habt, bei Leonhard Korn haben wir immer das Problem, Wir sind, finde ich, nicht teuer. Es ist kein teures Produkt allgemein für 26 Euro oder sowas. Es ist im Verhältnis zu Korn exorbitant teuer.
Ja, ja, ja.
Bedeutet, selbst jemand, der über das entsprechende Kleingeld verfügt und eine Werbeanzeige sehen würde, würde immer diese Verbindung herstellen und sagen, das ist fünfmal teurer als normaler Korn. Mhm. Es ist halb so teuer wie der Gin, den ich kaufe. Also es ist eigentlich gar nicht teuer, aber er kauft es nicht, ohne es probiert zu haben.
Ja, das ist die Herausforderung.
Genau, das ist die ganz, ganz große Herausforderung, ist, dass du diese Produkte kennenlernen musst. Und das siehst du auf den Events. Die kaufen sich ein Cola-Korn oder ein Basilikorn, also halt auch spezielle Sachen, die man so gar nicht bekommt. Und als wir das angeboten hatten, das war vor 2 Jahren, war das so, dass wir sehr viele Longdrink-Pakete angeboten haben im Online-Shop. Das ist sofort bestellt worden. Die haben ein gutes Getränk getrunken und haben es sofort bestellt. Das heißt, du siehst da ganz klar den Zusammenhang mit, das schmeckt mir, das kaufe ich für mich.
Ja.
Normalerweise würde ich sagen, Leonhard Korn, das siehst du auch so an den Absätzen, das ist ein Geschenkprodukt. Mhm. Denn du teilst den Leuten eigentlich mit Leonhard Korn mit, ey, ich habe dich eigentlich lieb, weil ich gebe 25 Euro für dich aus.
Ja.
Das heißt also so in gerade zur Weihnachtszeit und so weiter und so fort, das ist halt ein starkes Quartal. Aber der Eigenkonsum, der würde ich sagen, ist entweder nicht die Zielgruppe von Leonhard oder du musst die halt davon überzeugen. Also wenn sie das Getränk getrunken haben und geil gefunden haben, dann kaufen sie es auch für ihren eigenen Kühlschrank. Und
das Überzeugen ist so schwer, also ist es aus unserer Sicht tatsächlich, weil da sind wir wieder bei diesem Nischenthema tatsächlich. Ne? Normalerweise müsste man im Laden stehen. Also würde man es jetzt im Einzelnen vertreiben. Mhm. Ja? Muss man im Laden stehen, daneben stehen. Mhm. Die Kunden fragen, was sie denn suchen. Mhm. Sie mal was probieren möchten und das Produkt erklären.
Und das samstags um 11.
Natürlich.
Wo alle Leute mit dem Auto zum Supermarkt fahren.
Genau.
Und das sind zwei Gründe, die dagegen sprechen, dass das Produkt eigentlich an dem besten möglichen Ort verkauft bekommst. Weil das bin ich safe. Wenn ich um 11 Uhr am Samstag in den Supermarkt gehe und da steht jemand und sagt, hast du Bock auf Eichelschnaps? Dann sage ich so, nee, aber da hinten wird noch Salami angeboten. Da gehe ich mal kurz gucken.
Ja, genau.
Also das ist die Monster-Challenge, dass du leider, und deswegen ja auch wenn euer Fokus auf Anzeigen, Online-Marketing ist, habt ihr immer das Problem, dass selbst egal wie cool die Anzeige ist, egal wie schön die Flasche aussieht, im letzten Moment genau das vielleicht fehlt. Ja. Zu sagen, mir wurde das nicht von einem Freund empfohlen, das hat genau den gleichen Wert, wie was zu probieren.
Ja.
Und dafür ist es recht, was kostet die Flasche?
Ja. Kostet 39,90
Euro. 40 Euro. So, also 40 Euro gibst du aus für so eine Flasche Oken, ohne Ahnung, was das ist, ohne. Also ich weiß noch nicht mal, wie eine Eiche schmeckt, toll, ne? Also du könntest jetzt noch nicht mal hingehen und sagen, okay, Apfelkorn, das scheint was mit Apfel zu tun zu haben, check ich so.
Ja, ja.
Aber ich habe keine Ahnung, wie eine Eiche, ich habe noch nie eine Eiche gegessen.
Und wie gesagt, wir dürfen nicht erklären, da das schmeckt wie, ne?
Genau.
Das ist noch die Herausforderung.
Genau, und das ist halt eben so diese große Aufgabe, vor der so viele gut schmeckende Craft Spirits stecken. Denn,
definitiv.
Denn sie haben eigentlich kaum eine Möglichkeit, mit dem zu überzeugen, was sie eigentlich. Sie müssen super viel Aufwand erzeugen, damit die Flasche geil aussieht, damit sie gut in Szene gesetzt wird und so. Und wir haben das bei Leonhard Korn ja auch gemerkt. Und deswegen haben wir gesagt, diese Events sind eigentlich das beste Mittel, was wir haben, damit die Leute eine geile Zeit mit dem Produkt haben.
Ja.
Und wenn sie eine coole Zeit hatten, coole Musik gehört, alles war schön und so weiter und so fort, ist das ja für die Marke toll, weil die sagen dann, die Marke ist cool oder so. Aber sie haben mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit Leonhard Korn getrunken auf diesen Events. Und das war das, was wir definitiv als eigentlich einzige Möglichkeit gesehen haben. Fehler, den wir gemacht haben, ist aufgrund unserer Struktur und weil wir so ein kleines Geschäft sind und weil ich eigentlich alleine bin und natürlich alleine einen Auszubildenden habe, aber auch mit Max hatte ich mal 2 Jahre lang Unterstützung und der hat ja auch die Events mega gerockt und so. Aber das ist zu viel. Ne? Also der Punkt ist, du beschäftigst dich Montag bis Freitag mit deinem klassischen Flaschenabsatz, aber parallel dazu mit dem Aufbau fürs Wochenende, dann wird aufgebaut, durchgeführt, das ist umgesetzt.
Ein Riesenpunk alles.
Genau, ja, genau. Und deswegen, also das Und das muss ich sagen, das darf man nicht unterschätzen, weil diese Events können nur dann cool werden, wenn du genauso viel Liebe in das Event reingibst, wie du es in dein Produkt reingegeben hast. Halt
merken die Leute sofort.
Wenn du da, also ich sag dir eins, weißt du, nur weil du keinen Bock hast, das Essen zu machen oder so. Ja. Und dann kommt die, das meine ich auch nicht böse, ne, aber dann kommt irgendwie die Freiwillige Feuerwehr und leiht sich von Nachbarn ein Pavillon, grün-weiß gestreift, und stellt den bei euch auf, hat da in dem Pavillon kein Licht drin und holt und verkauft auch noch irgendwie Fanta warm. Das
passt dann gleich.
So, das ist im Image, ne? Das macht halt, genau, das macht halt dann keinen Sinn.
Ja.
Und das, also ich habe das im letzten Podcast ja auch schon erwähnt, also Event sind 65% unseres Umsatzes gewesen. Und das ist ein maßgeblicher Teil.
Ja.
Also das ist, darf man nicht vergessen. Und das große Marken würden diese Events als Marketing abtun und würden sagen, so, das ist okay.
Oder bei dir ist es der Haupt.
Wenn das 65% deines Umsatzes ausmacht, dann ist es, dann genau, dann ist das nicht irgendwie Marketing oder so. Und das ist tatsächlich ein Vertriebskanal gewesen. Das Einzige, was wir meiner Meinung nach falsch gemacht haben, ist, dass wir das so eng mit unserer Region verbunden haben. Mhm. Aber einfach nur deshalb, weil wir können nicht, wenn wir nur ein oder zwei Typen sind in dieser Bude, wir können ja nicht irgendwie am Wochenende in Oldenburg oder in Münster oder in Frankfurt ein Event schmeißen. Ja. Dann können wir uns um die Firma nicht kümmern und so. Und ich glaube, dass genau das jetzt sich bei uns jetzt ja glücklicherweise geändert hat, dass wir jetzt den Partner drin haben und Schleswig-Holstein für mich immer Number One Expansionsziel war.
Ja.
Und dass wir da jetzt unsere und ja, Markteintritt machen über die Events. Also bei uns wird es nicht so sein, dass ich jetzt rumfahre und mir da Edekas klar mache, weil ich dann wieder genau das gleiche Thema habe wie ihr auch. Ja, okay, können wir machen. Wir nehmen einen Karton, aber wäre cool, wenn du 47 Samstage in Folge um 11 Uhr Tasting machst und das, sorry, ne, aber du bist der Gründer, du musst die Story jetzt, du musst das machen.
Ja, ja, du gehörst.
Also du, das kann nicht irgendwer machen, du musst dich da schon hinstellen.
Ja.
Und deswegen haben wir das ganz klar aufgestellt, sagen wir, wir gehen über die Events und versuchen Nachfrage zu erzielen, indem wir einfach viel unterwegs sind, und viel gesehen werden und dann das unter Umständen bei dem einen oder anderen Markt ankommt. Aber im Kern wollen wir eigentlich genau das, was ihr macht, und wir wollen eigentlich auch Online-Vertrieb machen. Und wir haben das noch nie getan. Also ich habe einmal den Facebook-Werbemanager aufgemacht, hab gedacht, das sieht aus wie Windows 95, bin raus hier, ich verstehe diese Sprache nicht. Also, weißt du, vom Ding her zu sagen, es ist eigentlich das beste Tool der Welt, weil du so krass targeten kannst und sagen kannst, ich möchte morgen, dass diese Flasche nur Leuten mit Brille und Bart ausgespielt wird. Ja, das geht.
Kannst du, oder auch.
Ja, kann man. Kann, bin ich nicht hingekommen. Das heißt, du gehst da rein in dieses riesige, brachiale Tool, was meiner Meinung nach genauso schlecht aufgebaut ist, damit es eine Daseinsberechtigung gibt für Agenturen. Weil ansonsten könntest du es ja einfach selber machen.
Ja.
Und ich, also das war der Hauptgrund, weshalb wir das noch nie gemacht haben. Und weil du halt erstmal ein bisschen Geld spreaden musst, um zu gucken, wer ist eigentlich die Käuferzielgruppe, um dann nachzutargeten und so.
Und das kostet dich dann halt auch wieder Geld. Ne?
Das kostet dich viel Geld.
Also, das muss man auch ganz klar sagen. Klar, du hast natürlich viel schneller die Möglichkeit, im Prinzip in der Theorie, ist für uns jetzt nicht interessant, aber du könntest theoretisch weltweit Aufmerksamkeit erzeugen, aber das musst du halt auch leisten können. Ne? Ich meine, auch bei uns ist es ja so, bei uns hängt dann ein Business Case dran im Prinzip, und wir können auch nur so viel Werbung schalten, wie das rentabel ist. Ich kann jetzt nicht, ich habe nicht 4 Millionen Werbebudget, wo ich sagen kann, ich will jetzt einfach nur Reichweitenmarketing machen. Ne? Das gibt es ja auch manchmal bei großen Konzernen, die sagen, ich habe jetzt ein neues Getränk und ich spüle das jetzt so lange durch die komplette Influencer-Welt und durch alle Anzeigen, bis das jeder gehört hat. Das ist ein geiler Ansatz, aber den musst du halt auch leisten können.
Aber würdet ihr sagen, dass sich die Werbung lohnt?
Ja, wir steuern so, wir machen genau so viel Werbung, dass es rentabel ist, und wenn wir sehen, es gibt entweder zeitlich oder warum auch immer wieder einen Einbruch in der Rentabilität, dann fahren wir wieder Werbung zurück, einfach aus der Not heraus, in Anführungsstrichen. Ne?
Okay.
Und da wäre es, manchmal haben wir schon den Gedanken, wo wir sagen, ja, wenn wir ein bisschen mehr Working Capital hätten, wo wir sagen können, wir können so eine Phase einfach mal durchpuffern und sagen, okay, das ist jetzt eine reine Marketingphase, jetzt ist es vielleicht gerade nicht voll rentabel, aber ich halte die Reichweite einfach. Das wäre manchmal schon einfacher. Ne?
Das ist so ein großer Schnitt, wie er passt. Aber es war ein Riesenfehler, nicht viel, viel eher damit anzufangen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber weil es halt so ein Wachstum, es ist halt ein Wachstumskiller, dass du das Cash nicht hast. Ne? Weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist eigentlich alles an liquiden Mitteln im Lager.
Ja.
Mhm. Also es klebt da ja.
Ja.
Nur damit du lieferfähig bist, hast du immer irgendwie viel zu viel. Also schöner wäre es ja, es ist ein digitaler Schnaps.
Ja.
Ja, ja, den lädst du runter und kannst du dann trinken. Ja. Und das haben wir ja nicht. Das heißt, genau das hatten wir auch immer das Thema. Wir haben, also streng genommen hätten wir zur Bank gehen müssen und sagen müssen, hey, wir brauchen irgendwie 50.000 Euro, damit wir Werbung machen können.
Ja, ja.
Und dann, und das habe ich nie getraut. Also, aber eigentlich hätte man genau das machen müssen.
Ja, weil Banken aber normalerweise auch nicht so freudig, wenn du jetzt physische Güter erwirbst, dann geht das noch. Aber wenn du sagst, hey, ich brauche 50.000 Euro für Werbung,
musst du anders verpacken, ja.
Kommt das im Regelfall nicht so geil.
Ja, aber das, wie gesagt, das ist ein Riesenfehler, dass wir nicht viel, viel eher damit angefangen haben. Denn, wie wir vorher schon sagten, Nische, Einzelhandel, du wirst erstmal stehen, wenn du kein richtiges, cooles Konzept hast, um es einzeln zu verkaufen.
Mhm.
Und wir haben uns sehr spät, aber dann auch sehr fokussiert eigentlich auf den Online-Umsatz quasi gestürzt, was Werbung angeht, was alles um und dran angeht. Und was du mit deinen Veranstaltungen machst, um Leonard zu pushen, den Absatz dahinter, die Flaschen, das machen wir, indem wir dann auf Messen gehen, wie Niklas sagte. Und da kommen selbst in Frankfurt oder Berlin oder sowas dann Leute auf uns zu und sagen, ey, ich habe deine Werbung gesehen, wir kennen diesen Schnaps aus der Werbung, wir wollen jetzt mal probieren. Das ist nicht das Good Feeling, was du vielleicht mit auf so einer Messe verkaufen kannst als Veranstaltung, aber da haben die Leute dann die Möglichkeit zu probieren und mit uns in Kontakt zu treten, sodass wir nicht im Einzel.
Aber dann schließt ihr da B2B oder B2C-Kontakte auf dem
Messe? Beides, ja.
Also ich, was ich bei den Messen immer so schwierig finde, ist, dass du manchmal stehen die Leute ja auch Schlange an dem Stand.
Ja.
Waren ja auch schon auf ein paar Messen. Und du siehst ganz genau, nice. Also ich muss jetzt 25 Mal die gleiche Geschichte erzählen. Und mein Problem ist, ich habe leider mein Gesamtsortiment mitgebracht. Das heißt, ich habe 9 Flaschen Leon Hardcorn.
Ja.
Und ich darf jetzt jedem Einzelnen die Geschichte erklären.
Kann nur eine Kunde, du musst das einfach so machen wie wir. Und das war ein Brett. Wir sind nach Berlin gefahren und wir hatten viel zu wenig, weil wir es nicht geschafft haben, vorher zu brennen, abzufüllen und ähnliches. Wir sind nach Berlin gefahren mit einer Handvoll Flaschen. Für ein komplettes Wochenende, wo Tausende von Leute kommen. Und wir haben am letzten Tag, das war die beste Messe, die wir gemacht haben, warum auch immer, wir haben am letzten Tag
immer so
Flaschen verkauft, ohne dass die Leute überhaupt bei uns probieren konnten, weil wir auch damit komplett abgebrannt waren.
Die ihr dann verschickt habt. Dann.
Ja, ja, genau. Wir haben gesagt, ey, du kaufst sie jetzt bei mir und alles drumherum. Ich kann dich aber noch nicht mal probieren lassen, weil ich voll abgebrannt bin. Mhm. Und ich kann dir sagen, wenn du die jetzt bei mir kaufst, ist gar keine Flasche von mir.
Mhm.
Ja, also wieso? Weil wir völlig abgebrannt
sind. Mhm.
Und die Leute haben...
Aber ist ja FOMO.
Das hat die Leute richtig... Also wir haben einen höheren Umsatz gemacht, als wir sonst auf anderen Messen vielleicht
nichts haben.
Obwohl wir nicht mal probieren lassen konnten. Da haben die Leute gesagt, ja, lass mich mal kurz riechen. Nee, ist geil, nehme ich mit. Also gut, das kam noch dazu. Also es war jetzt bei der Grünen Woche, da war 100 Jahre Grüne Woche. Die hatten im Vorfeld auch viel Marketing gemacht, also der Veranstalter. Da war auch extrem viel los. Es war auch an allen Ständen viel los, war jetzt nicht spezifisch bei uns. Aber trotzdem, also das fand ich sehr beeindruckend, weil sonst, wie du schon sagst, ne, bist du jedes Mal da und erzählst die Geschichte und dann willst du den probieren, nee, dann will ich nochmal den probieren und so weiter, ne? Kennt man. Und da war es tatsächlich so, dass Michi dann teilweise auch einfach so bewusst so einen konfrontativen Ansatz gewählt hat. Und da kam jemand, was habt ihr denn hier? Erzähl mal. Und dann haben wir das kurz in 2 Sätzen erzählt, aber dann so, aber ganz im Ernst, wenn du jetzt eine Flasche von mir haben willst, kriegst du nicht.
Mhm.
So als Satz einfach mal sacken lassen.
Ist FOMO.
Und tatsächlich, das hat wahnsinnig gut funktioniert. Wir haben es schon kurz nicht ganz ernst gemeint, aber drüber überlegt, ob wir jetzt einfach auf jede Messe ohne Flaschen fahren.
ich würde das nicht machen, aber ja, also ich verstehe auch nicht. Ich verstehe absolut den Ansatz. Okay, aber seid ihr dann jetzt auch auf vielen Messen oder nur ab und an mal?
Also Messe ist teuer.
Mega
teuer. Also können wir ganz klar sagen, Messe ist teuer, definitiv. Messe ist auch nie, können wir auch offen drüber sprechen, dass man mit einem Riesenplus rausgeht.
Nein.
Es ist einfach Bekanntheit, Leute probieren lassen und die Bestellungen kommen danach. Aber es ist Arbeit, es ist auch mega Rüstzeit.
Ne? Mhm.
Also auf jeden Fall, wenn du nicht nur regional in
Hand. Und das Ding, hast du irgendwie für Herausforderung, du weißt nie gut, du hängst extrem an dem Marketing von dem Veranstalter. Mhm. Also ich will jetzt mal keinen Namen nennen, aber wir waren ganz am Anfang, als wir richtig gestartet sind, ne, so Mitte 24, waren wir auf einer B2B-Messe und ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Jedenfalls, wir standen wirklich zwischendurch mal 2 Stunden in unserem Gang und es kam niemand vorbei.
Mhm.
Okay. Und dann hast du den Messestand bezahlt. Du zahlst ja im Voraus vereinbarten Preis. Der war auch gar nicht, der Preis an sich wäre auch fair gewesen, wenn ich da B2B-Abschlüsse im entsprechenden Maß gemacht hätte, wäre das völlig okay gewesen. Aber du hast hier überhaupt keine Chance, einen Abschluss zu machen, wenn du einfach 2 Stunden zwischendrin dich mit dem, wir haben da nette Leute neben uns am Stand gehabt, mit denen sind wir heute noch im Austausch. Super cool, ja, tolle Bekanntschaft, aber dafür bin ich nicht auf die Messe gegangen.
Okay. Ne? Um nochmal zur Nische zurückzukommen, ja, weil wir schon fortgeschritten sind jetzt im Podcast. Wie wollt ihr euch denn positionieren? Also was ist eigentlich Oken Edelbrand und wie soll das wahrgenommen werden in der Zielgruppe? Wo geht die Reise vielleicht hin, damit man das so einmal vielleicht auch sich selber wiederfindet, wenn man hier gerade zuhört?
Also grundsätzlich, wie gesagt, wir sehen uns also von der Einordnung her im Bereich Premium Spirituose, wobei Premium jetzt ja nicht heißt 120 Euro. Wir werden nicht im P1 stehen und das Getränk für die Leute sein, die einfach nur zeigen wollen, dass sie Geld haben. Also schon im Prinzip ein gehobenes Getränk mit einem Geschmack, der im Prinzip einzigartig ist, aber dafür auch ein kleines Tickchen teurer. Von der Aufstellung her, wie gesagt, einerseits ist das Online-Segment, wird bis auf Weiteres erstmal ein starkes Segment bei uns bleiben. Im B2B-Bereich fokussieren wir vor allen Dingen auf Spezialitätenhandel, Fachhandel, im Prinzip vergleichbar, wie du das hast, mit so einem mittelpreisigen Whisky in einer ähnlichen Preisregion. Ne? Da gehst du auch normalerweise los und sagst, wenn ich da was kaufen will, dann gehe ich irgendwo zum Fachhändler, lass mich da vielleicht auch kurz beraten. Und kauft dann was, was irgendwie besonders ist.
Mischt man das?
Kannst du.
Nee, also mischt man das oder verkaufen
also
wir als
Pur? Also designed sind die Getränke alle so, dass du die, dass sie zum Purtrinken gemacht
werden. On the rocks oder?
Nee, tatsächlich auch, okay. weil das sehr, sehr mild ist, möglichst ohne Eis, das versuchen wir auch jedem mitgeben. Aber wir sind beide, das erzählen wir auch manchmal so bei Ads dann so oder so, wir sind beide jetzt keine Fanatiker. Ich trinke zum Beispiel auch manchmal einen guten Rum mit einer Cola. Ich finde, das ist kein Verbrauch.
Hauptsache, der Drink ist gut.
Ja, es geht darum am Ende, dass du ein Geschmackserlebnis hast, was dich von den Socken haut. Deswegen, wir liefern auch tatsächlich auf unserer Website auch Rezeptideen mit, wie du das als Cocktail und Longdrink. Es gibt ja auch manchmal Sachen, du hast sowas gekauft, du hast für 40 Euro so eine Flasche bei dir stehen.
Jetzt hast du
Gäste. Ja. Nee, du trinkst das vielleicht auch gerne selber pur, aber jetzt hast du Gäste da. Und den willst du das unbedingt mal näher bringen. So, aber es sind draußen 35 Grad, weil du hast einen Grillabend und es ist mitten im Sommer. Dann haust du ja vielleicht nicht mitten in der Sonne am Nachmittag einen puren Schnaps auf den Tisch. Vielleicht, aber das hängt dann sehr am Publikum. Das heißt, manchmal gibt es ja auch wirklich Momente, wo du sagst, ich möchte es einfach mal jemand anders mitbringen, mitzeigen, aber der für den oder für die Situation ist es gerade nicht das Richtige. Deswegen, es gibt geile Mischgetränke davon. Das hatten wir tatsächlich auch schon auf Veranstaltungen. Auch das Dritte gesagt haben, hey, ich nehme euer Getränk und mache daraus Mischgetränke und verkaufe das. Das geht und da liefern wir auch Hinweise. Aber das Design ist erstmal nicht als Mischgetränk per se, sondern als...
Also ihr positioniert euch in der Hausbar des Kunden und nicht in der Premium-Gastro und so weiter. Das ist eher nachgelagert, aber euch geht es schon um den privaten Konsum von diesem Produkt. Ne?
Ja. Fokus, ja, genau. Premium-Bar-Segment oder sowas.
Gerne.
Also auch vertreten, ja, gehen wir aber nicht. So
klar, weil die Leute in der Premium-Bar müssen diese Geschichte jedes Mal erzählen, weil wenn du es in die Karte schreibst, checkt keiner. Das heißt, es muss irgendwie jedes Mal mit erklärt werden.
Also tatsächlich, wir haben jetzt zum Beispiel so in so einer Bar in Berlin, nur ganz kurz. Die haben jetzt neulich dann, als wir in Berlin waren, auch besucht und waren zum ersten Mal da. Die haben ein sehr geiles Konzept, aber deren Konzept ist zum Beispiel, du hast normalerweise in Bars ja so eine Riesenlatte an verschiedensten Getränken und so ein bisschen macht einen das ja auch wuschig, weil man kann das gar nicht so richtig anordnen. Die füllen das alles ab in eigene Flaschen. Es gibt quasi eine lange Liste, da steht, es ist kein Label drauf, kein irgendwas. Also die wissen das, aber du siehst als Besucher nicht, was da steht.
Ah, cool.
Und die bieten dir auch Drinks an, in denen nicht dabei steht, was da drin ist. Die haben Cocktails, die haben auch nur 16 Cocktails. Also wie gesagt, schon eher Premium-Bar, sage ich jetzt mal. Das ist nicht so, ich trinke mein Feierabendbier. 16 Cocktails und die haben nur Namen, die so eine Assoziation sind. Der Cocktail, in dem Oken drin ist, der heißt Regen. So, und es ist dir überlassen, deine Gedanken dazu zu machen. Aber ich kann sagen, die verkaufen wahnsinnig viel davon.
Das ist cool.
Also der Cocktail, wir haben den auch probiert, das ist mega geil gemacht. Da sind dann natürlich noch mehr Geschmacksassoziationen mit drin. Aber das funktioniert wahnsinnig gut. Und da wird nichts Geschichte erzählt. Der Nachteil für uns, in Anführungsstrichen, als Marke ist natürlich, keiner weiß, was er da getrunken hat. Die Leute haben den Cocktail getrunken und sagen, mega geil. Und gehen da raus und sagen, wieder. Aber das ist natürlich für die Bar andererseits auch wieder gut, weil die Leute kommen wieder her, weil sie nicht wissen, das ist nichts, was du dir zu Hause mal selber nachmixst, sondern du musst wieder dahin gehen. Ich wollte nur sagen, das ist für uns auch was, was durchaus lukrativ sein kann im Ansatz. Und das kann für eine Bar auch was sein, wo man sagt, ich muss nicht jedes Mal die Geschichte erzählen, sondern ich habe einfach, der Geschmack spricht für sich.
Ich habe eine geile Grundzutat, woraus ich auch was machen kann. Ne?
Aber genau, okay, aber vom Ding her seid ihr trotzdem von der Markenpositionierung und von eurem Marketing in der Hausbar beim Endkonsumenten eigentlich aufgestellt, ne?
Wir werden von der Zielgruppe her halt nicht das Party geben.
Ja, okay, verstehe. Abschlussfrage, kurze Antwort, jeder einer. Mit dem Wissen von heute, würdest du nochmal gründen?
Ja.
Das gleiche Produkt?
Ja.
Gut, das reicht. Würdest du?
Ich würde es genauso machen, aber mit dem gleichen Wissen würde ich viele Dinge auch anders machen. Ich bin ein Freund von so auch reflektieren, was man machen kann. Jeder macht Fehler, nimmer, aber
das lernt man drauf. Sag eine Sache, die du optimieren würdest, die du jetzt noch nicht optimieren kannst oder optimiert.
Kann ich dir sagen, es ist manchmal so, aus der Not heraus geboren, wie du schon sagst, mit liquide Mittel stecken irgendwo. Du denkst manchmal so, eigentlich bräuchte ich das. Aber jetzt, das kann ich mir nicht leisten und deswegen mache ich erstmal das. Meistens sind diese Zwischenlösungen Mist. Wir haben ganz viele Zwischenlösungen gehabt, die wir dann kurze Zeit später aber wieder verworfen haben, weil wir gesagt haben, weißt du, wenn du, es gibt ja diesen Handwerkerspruch, wer billig kauft, kauft zweimal.
Ja.
Da hätte ich an vielen Stellen viel früher gesagt, wir brauchen ein großes Gesamtkonzept. Und das ist vielleicht was, was wir uns nicht leisten können, aber da müssen wir auf dieses Gesamtkonzept zuarbeiten.
Ja, also das, ich denke, ich verstehe, was du meinst, weil das Problem ist, das haben wir alle als Startups, du nimmst auch, versuchst auch jede Chance, die in irgendeiner Form sich ergibt, dass du sie ziehst und dadurch verlierst du den Fokus.
Ja.
Und das ist bei Leonhard Korn genauso gewesen. Wir haben, anstatt uns auf eine Sache zu konzentrieren, plötzlich 9 Schnäpse da, weil das unser Marketing war, zu sagen, hey, wir haben einen neuen, der heißt Kirsche. In der Hoffnung, dass die Leute reingehen und sagen, also die trusten der Brand, die sagen, das wird gut schmecken, aber Nuss wollte ich eh noch. Und dann versuchen sie, dann machst du quasi Umsatz für dein eigentliches Produkt, indem du ein neues daneben stellst. Und du verzettelst dich so hardcore.
Auch da geht Fleiß rein.
Genau.
Und Design.
Ja, und die Marke, die Marke verändert sich und der Kunde, der mit dir spricht, wo du das Feedback bekommst, der merkt plötzlich, okay, die stellen sich breiter auf, die machen mehr coole Geschmacksrichtungen. Ich suche schon die ganze Zeit einen, weiß ich nicht, der nach Tannenbaum schmeckt.
Machen wir auch.
Machst du das bitte mal für uns. So.
Ja,
und plötzlich beschäftigst du dich mit Sachen, die völlig unnötig sind, weil du eigentlich den Fokus vergessen hast und gesagt hast, wir wollten bei Leonhard Korn einfach nur unserer Mission folgen. Korn ist wie Wodka, nur geiler.
Ja.
Bedeutet, wir müssten eigentlich, und sei es erstmal nur für ein Jahr, für 2 Jahre, die Liköre pausieren, zur Seite stellen und sagen, das ist der Korn, das ist das Produkt, so trinkst du ihn, dort trinkst du ihn, dafür gibt es Marketing, dafür gibt es Events, die genau das bestimmen, dafür gibt es die Homepage, die sich nur noch darum dreht und dann Fire. Das heißt, du kannst dann auch unter Umständen mit Influencern arbeiten, wenn es sowas überhaupt funktioniert wegen Alkohol und so. Ich habe es mal ein paar Mal so richtig hemmsärmlich versucht, aber die können ja auch keine Geschichte erzählen. Ja. Was sollen die denn machen? Dann sagen die ja, ich mag kein Korn, Korn trinke ich nicht, aber Haselnuss finde ich geil. Dann machen die Werbung für Haselnuss und dann sagst du, okay, ja, komm, jetzt Kunden, die kaufen jetzt Haselnuss, ist nice für Haselnuss.
Ja, ja,
aber das, die Marke heißt Leonhard Korn und nicht Leonhard Haselnusslikör oder so. Und das ist das, was ich wirklich anders machen würde. Mhm. Wenn ich mit dem gleichen Wissen von heute gründen könnte, würde ich das, im letzten Podcast habe ich gesagt, ich mache es, würde es nicht nochmal machen mit dem Alkohol. Ich muss das ein bisschen revidieren. Ich würde es mit klarerer Strategie nochmal machen.
Gebe ich dir völlig
und einfach sagen, wenn mein Pitch auf eine DIN A4-Seite passt
und
meine ganzen Maßnahmen, die ich umsetzen möchte, auf eine DIN A4-Seite passt, dann ist das auch etwas, was machbar ist. Dann ist das etwas, wo du jeden Tag deinen Fokus drauflegen kannst und dann kannst du die Marke nach vorne bringen. Bei Korn steht unten auf der DIN A4-Seite unter dem roten Strich, kann halt auch schief gehen, weil gestern bei TikTok, ich meine, ich nutze das kaum, da habe ich so ein paar Shorts von dem letzten Podcast veröffentlicht. Der erste Kommentar unter einem Short ist, Alter, Korn ist für Penner und Assis. Sowas ist halt,
wenn du denkst, wenn du dich in dieser Online-Bubble bewegst,
es ist schwierig, aber genau, aber musst du natürlich ausblenden oder beziehungsweise cool kontern oder sowas, aber das ist das Risiko, was man hat. Und wenn man das weiß, dass es failen kann und du nicht wie ich mitten im Prozess die ganze Zeit versuchst, irgendwie auch privates Geld nachzuschießen, um die Lücke zu füllen und sonst was, sondern du sagst, hier oben Für dieses Geld würde ich dieses Konzept umsetzen und wenn wir rote Linie überschreiten, war es das.
Das Ende, ja.
Dann hast du das irgendwie schöner verpackt, auch für deinen Gemütszustand.
Aber es ist schon mal cool, dass du deine letzte Antwort dann, ich kenne die letzte Antwort aus dem Podcast nicht, aber du sagtest es ja gerade, schon mal relativieren kannst auf jeden Fall.
Ja.
Und auch das würde ich anders machen. Du hast gemerkt, ich habe gezögert, als du mich gefragt hast, ob ich nochmal gründen würde, auch mit diesem Produkt.
Mhm.
Musst du kurz überlegen, ich habe ja gesagt, aber gebe ich Niklas völlig recht, dass wir einen Fokus haben und uns darauf konzentrieren und das gut machen. Das heißt, weiter blicken, wo will ich hin, was mache ich, was möchte ich umsetzen, weniger ad hoc. Das würde ich.
Jungs, ich danke euch. War ein nettes Gespräch.
Ja, cool.
An alle, die zugehört haben, checkt doch mal Oaken aus und vielleicht findet ihr da einen von den drei Geschmacksrichtungen, um das mal auszuprobieren. Ich finde das ein wunderschönes Produkt, spannendes Produkt, weil, wie gesagt, ich habe noch nie eine Eiche gegessen, aber das ist mir jetzt gerade zu früh, um das zu probieren, aber ich werde das mit Sicherheit noch nachholen. Genau, und nun grundsätzlich wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg. Lasst uns einfach updaten, wie es so weitergeht.
Ich wollte gerade sagen, definitiv.
Wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt und wenn man sich gegenseitig helfen kann, ist das immer viel wert.
Gerne, klar.
Cool. Danke, dass ihr da wart.
Hau rein.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.